Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden zweiten Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktion. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran.
Weiter geht's mit Der Tag des Opritschniks von Wladimir Sorokin. Gelesen von Stefan Kaminski.
Der Rückflug war leidlich, auch wenn diesmal schon mehr Leute im Flugzeug saßen. Ich habe ein Yermak-Bier getrunken, gesalzene Erbsen geknabbert und mir einen Film über unsere tapferen Geldschneider aus der Kämmerei angesehen. Wie sie sich vor 4 Jahren mit der China Union Pay in den Haaren hatten. Eine wilde Zeit war das. Einmal mehr versuchten die Chinesen, uns bei der Gurgel zu packen, doch es wurde nichts daraus. Unsere Kämmerei hat gegengehalten. Eine neue Geldprägung war die Antwort. Das Funkeln muss man gesehen haben, das die neuen russischen Goldrubelchen in den Schlitzaugen hervorriefen. Beim Geld hört die Freundschaft bekanntlich auf. In Moskau ist es mittlerweile Abend. Während der Fahrt vom Flughafen Vnukovo in die Stadt höre ich feindliches Radio. Mein getreuer Merin kann den Schwedenfunk Paradigma empfangen, der eigens für unsere intellektuellen Gruftis gemacht ist. Ein leistungsstarker Rundfunksender mit 7 Kanälen. Ich gehe sie durch. Heute läuft ein Jubiläumsprogramm. Der russische kulturelle Underground. Alles Sendungen, die 20 Jahre oder älter sind. Damit unsere greise 5. Kolonne, diese Brut, sich ein paar Tränen abdrücken kann. Auf Kanal 1 wird aus dem Buch eines gewissen Rikunin gelesen. Wo Derrida dinierte, heißt es. Und beschreibt bis ins Kleinste die Orte, an denen der Westphilosoph während seines Besuchs im postsowjetischen Moskau Nahrung zu sich genommen hat. Besonderen Raum scheint dabei das Kapitel »Was der Meister auf dem Teller zurückließ« einzunehmen. Kanal 2 bringt eine Sendung zum 25-jährigen Jubiläum der Ausstellung »Achtung, Religion«. Irgendeine Oma, die an der legendären Obskurantenorgie teilnahm, kriegt eine Medaille, den Opfern der ROK angehängt, und erzählt mit zittrigem Stimmchen von damals. Gerade salbadert sie von bärtigen Barbaren in Talaren, die unsere herrliche, reine und aufrichtige Kunst in Klump schlugen. Auf Kanal 3 diskutieren Wipperstein und Onufrienko über das Klonen des großen morschen Romans als Genre, über den Zucker-Buratino als Verhaltensmuster und über den medizinhermeneutischen Seitensprung. Auf Kanal 4 erörtert ein Igor Petichi in heiligem Ernst die Negation der Negation der Negation der Negation im Roman »Die 9. Frau« von A.C. Stigorski. Auf Kanal 5 verbreitet sich Baruch Gross über Amerika als neues Unbewusstes von China und China als neues Unbewusstes von Russland, welches bis auf Weiteres nur sein eigenes Unbewusstes sei. Kanal 6 widmet sich den Nachkommen des Hundemenschen, welcher zu Zeiten der Weißen Wirren ein berühmter Künstler war. Die Welpen jaulen dem Hörer etwas über die Befreiung des Körperdiskurses vor. Und schließlich Kanal 7, dieses Gossenradios, der wie immer der Dichtung des russischen Minimalismus und »Komm, zapp du das mal weg muss« vorbehalten ist. Sjevolod Nekros rezitiert mit dunkel Männerstimme seine hauptsächlich aus Räuspern und Krächzen nebst Füllwörtern bestehenden Verse.
»Hü« und hot, das ist der liebe Gott. Hot und hü, das ist ein Déjà-vu. Piff, paff, puff, das ist der Puff, wie gesagt. Und das genügt dann auch.
Tja, was soll man dazu sagen? Von solchem Dreck, solchem Auswurf, so viel hohlem Schall nähert sich bei uns der intellektuelle Untergrund. Ekle Polypen am Leib unserer gesunden russischen Kunst. Minimalismus, Paradigma, Diskurs, komm, zapp du das mal weg muss, wenn ich das schon höre. Von Kindesbeinen an sind diese Wörter mir geläufig. Aber was sie eigentlich bedeuten, ist mir bis heute ein Rätsel. Was hingegen die Bojarin Morozova ist, habe ich als 5-Jähriger kapiert und weiß es bis heute. Diese ganze sogenannte moderne Kunst ist einen einzigen Pinselstrich unseres genialen Malers Surikov nicht wert. wenn ich einmal Katzenjammer habe, Feinde mir auf den Pelz rücken, heimtückische Kreise ihre Schlingen um mich ziehen, dann genügt es, einen kurzen Abstecher in die Tretjakow-Galerie zu machen und vor das große Bild zu treten. Zu schauen, den Schlitten mit der widerspenstigen Bojarin, wie er durch den russischen Schnee fegt, den rennenden Jungen, den feixenden Kutscher, den Narren, wie er die Hand mit den zwei gestreckten Fingern zum Kreuzzeichen erhebt. Das alte Russland weht dich an von dieser Leinwand, dass du den Alltag vergisst, allen Ärger, die ganze Hatz. Die Lungen atmen russische Luft. Mehr brauchst du nicht. Und das ist gut so. Peitschen knallen. Die prima Ballerina Kaslova ruft an.
Andrei Danilowitsch, ich habe das Geld zusammen.
Das ist eine gute Nachricht. Ich verabrede mich mit ihr sogleich vor der Nationalbibliothek, nehme das Ledersäckchen in Empfang. Prall gefüllt mit Goldrubeln erster Prägung. Die nehmen wir auch. Dann fahre ich weiter, die Machowaja entlang. Da, schau. Gegenüber der alten Universität soll offenbar jemand ausgepeitscht werden. Interessant. Ich bremse ab, steuere an den Straßenrand. Es ist dies der Ort, wo die Intelligenzia gezüchtigt wird, während auf der Manjeschnaja die Landverweser bluten müssen und auf der Schädelstätte die Kanzleibeamten. Strelitzen nehmen die Sache in ihren Garnisonen selbst in die Hand. Und sonstiges Gesindel wird auf der Smolenskaja, der Miuskaja, am Moschaiski-Trakt und auf dem Marktplatz in Jasenjewo traktiert. Ich lasse das Seitenfenster herunter und rauche. Die Leute vor mir treten zur Seite, damit ich besser sehen kann. Wie Apritschniki werden im Volk respektiert. Oben auf dem Holzgerüst steht Schka Ivanov, der berühmte Büttel für die Moskauer Intelligenzia. Hier geht er manchen Montag seiner Arbeit nach. Das Volk kennt und verehrt ihn. Schka Ivanov ist ein kräftiger, untersetzter Mann mit heller Haut, mächtigem Brustkorb, Lockenkopf und runder Brille. Mit schallender Stimme verliest er das Urteil. Ich höre mit halbem Ohr hin, betrachte lieber die Leute ringsum. Ein Untersekretär Danilkov aus der Kanzlei für Wort und Schrift gehört gezüchtigt, wegen sträflicher Fahrlässigkeit. So viel verstehe ich. Irgendeine Wichtigkeit wird er übersehen haben, falsch abgeschrieben, durcheinandergebracht und dann den Fehler vertuscht. Um das Gerüst drängen sich die Moskauer Intellektuellen, viele Studenten und Gymnasiastinnen darunter. Schka Ivanov rollt die Urkunde mit dem Urteil ein und schiebt sie sich in die Tasche. Dann stößt er einen Pfiff aus. Sein Gehilfe Michi Gänsefüßchen erscheint, ein schmalschultriger, kahlrasierter Lulatsch mit ewig spöttischem Gesichtsausdruck. Seinen Spitznamen hat er davon, dass er immerzu wie in Anführungsstrichen zu reden scheint, auch nach jedem Wort die Hände beiderseits des Kopfes die entsprechenden Häkchen in die Luft malen lässt, wobei er gar höchlich einem Männchen machenden grauen Feldhasen ähnelt. An einer Kette führt Michi den Delinquenten Danilkov hinter sich her, einen gewöhnlichen Untersekretär mit langer Nase, der sich bekreuzigt und etwas in seinen Bart murmelt. So laut, dass es alle hören, spricht Michi ihn an.
Pass nur auf, Landsmann, gleich heizen wir dir ein.
Dazu fingert er seine Gänsefüßchen.
Wir heizen dir sowas von ein, da wird dir Hören und Sehen vergehen.
Gänsefüßchen. Höhnisches Lachen aus der Menge. Applaus. Die Studenten pfeifen. Die beiden Büttel ergreifen den Untersekretär und fesseln ihn.
Komm, leg dich fein hin, du kleines Stück Scheiße,
ruft Schka und grient. Bütteln und Armeevorgesetzten ist es in Russland erlaubt, sich drastisch und unfein auszudrücken. In Anbetracht ihrer schweren Tätigkeit hat unser Gasudar für sie eine Ausnahme gemacht. Inzwischen liegt Danilkov gefesselt da. Michi setzt sich auf seine Beine, zieht ihm die Hosen runter. Den Narben nach zu urteilen, ist dieses Gesäß schon früher gepeitscht worden. Dem Untersekretär Danilkov wird also nicht zum ersten Mal eingeheizt. Die Studenten pfeifen und johlen.
So sieht's aus, Landsmann,
sagt Michi.
Die schöngeistige Literatur ist kein Motorrad.
Schka schwingt die Knute und beginnt mit der Züchtigung. Und zwar so, dass zuzusehen eine Freude ist. Der Mann versteht sein Handwerk. Er ist Büttel mit Herz und Seele, verdient sich die Achtung des Volkes durch ordentliche Arbeit. Die Knute tanzt auf dem Arsch des Untersekretärs, ein Streich von links, einer von rechts und wandert dabei immer weiter. Auf dem Arsch bildet sich ein akkurates Gitter ab. Danilkov winselt und jault. Seine lange Nase färbt sich putterrot. Aber ich muss. Werfe meine Kippe einem Bettler zu und fahre wieder los. Zurück auf die Tverskaya und weiter. Mein Ziel ist der Konzertsaal auf dem Strastnoi Boulevard. Dort geht der Auftritt eines Sterns seinem Ende entgegen. Noch während der Fahrt rufe ich die Wackelburschen an und erfrage die Einzelheiten. Scheint alles bereit zu sein. Ich stelle den Wagen ab und gehe durch den Diensteingang in das Theater. Einer von den Burschen, untere Charge, empfängt mich, geleitet mich in den Saal. Ich setze mich ganz außen in die vierte Reihe. Auf der Bühne der Stern, die Berühmtheit. Savelli Ivanovich Artamonov, Volkserzähler, Bühlinendichter und Barde. Artamoscha wird er liebevoll im Volk genannt. Grauhaarig, silberbärtig, mit kräftiger Statur und schönem Gesicht, wenngleich nicht mehr der Jüngste. In schwarzseidener Stehkragenbluse auf seinem unvermeidlichen Lindholzbänkchen sitzend, in den Händen die unvermeidliche Säge. Artamoscha fährt mit dem Geigenbogen darüber hin. Die Säge hebt sonderbar zart zu singen an, zieht das Publikum in den Bann. Und zum betörenden Wimmern dieses Instruments trägt er im Sprechgesang mit tiefer, bedächtiger Stimme die nächste Strophe seiner Bühline vor.
Seht, da schleicht sich die Frau Füchsin an. Ach, du Weihach, an den Hundezwinger, den im Kreml ran. Ach, du Weihach, der gezimmert ist aus kapitalen Bohlen. Ach, du Weih, die als Fenster hat nur klitzekleine Luken. Ach, du Weih. Und davor sind auch noch stramme Gitterstäbe, ach du Weih, und die Türen, die aus Eichenholz die dicken, ach du Weih, sind mit kiloschweren Schlössern zugesperrt, ach du Weih, ach, was nun, mein liebes Huhn. Mein Füchselein.
Artamoscha wirft seine weiße Mähne zurück, kneift die Augen zu einem Spalt zusammen, wiegt die stattlichen Schultern, lässt die Säge singen. Die Leute im Saal hat er schon an seiner Angel. Fehlt nur noch ein brennendes Streichholz, dann stünde der Saal lichterloh in Flammen. In den ersten Reihen sitzen seine eingeschworenen Anhänger, schunkeln im Takt der Säge, summen mit. In der Saalmitte bricht irgendeine geistesgestörte Person in lautes Klagen aus. Weiter hinten wird geschluchzt und hin und wieder gekreischt. Dazwischen macht jemand gehässige Bemerkungen. Ein schwieriges Publikum. Wie die Wackelburschen hier ihre Arbeit verrichten wollen, ist mir schleierhaft.
Wie die Schlösser aufknibbeln, aufknubbeln, Mamachi mein. Wie die Türen aufhebeln, aufhobeln, Babachi mein. Durch die Luken, durch Flutschen, mein Stöpsli. Unterm Pfosten weg paddeln, weg buddeln, mein Schöpsli.
Aus den Augenwinkeln beobachte ich den Saal. Sehe, die Wackelbrüder haben sich in der Saalmitte platziert. In die ersten Reihen hat der Artamonow-Club sie nicht vorgelassen, das kann man sich denken. Wenn die Gesichter nicht täuschen, sind die Wackelburschen in großer Zahl erschienen. Anscheinend wollen sie durch Übermacht punkten, so wie sie es meistens machen. Hoffen wir, dass die Rechnung aufgeht.
Doch da hustet die Frau Füchsin einmal kurz nur. Ach, du Wei, hat das Schlüsselchen das Goldene ausgekotzt schon. Ach, du Wei, und schließt auf damit das Schloss das schwere Schwarze, ach du Wei, und schon öffnet sich die Eichentüre, ach du Wei, hei, hei. Also reinspaziert Frau Füchsin in den Kreml, Hundezwinger zu den Rüden, die da schlafen, ihren Rüden Schlaf. Zu den Rüden, zu den Rüden, ja!
Wildes Zappeln in den vorderen Reihen, von hinten tönen Schreie, Schluchzen, Wehklagen. Ein paar Sitze neben mir schlägt eine Dicke in teuren Klamotten ein Kreuz, singt und wiegt sich. Artamoscha streicht die Säge. Dabei lässt er den Kopf so weit nach hinten fallen, dass der Adamsapfel hervorsticht.
Zu den Rüden, die da träumen ihren Rüdentraum. Zu den Rüden, den gepflegten, wohlgenährten. Zu den Rüden, jung und juckerlich. Und sie zwicket sie mit ihrem Hurenzwick, tanzt den Zwickezwack vor denen. Ach du Wei, was für ein garstiger Zwickezwack.
Nun fehlt nicht mehr viel und der Saal explodiert. Ich fühle mich wie auf einem Pulverfass. Und die Wackelburschen, diese Hornochsen, sitzen da und tun nichts.
Wie die Rüden zucken, ach du Wei, wie sie gucken, ach du Wei, hei, hei, hei.
An dieser Stelle klappt Artamoscha die Augen auf und macht eine Kunstpause, lässt den kristallenen Blick durch den Zuschauerraum gehen. Seine Säge wimmert auf.
Und sie stürzen sich auf die Frau Füchsin drauf und sie ficken sie an ihrem Zwinger ab. Die passt zwischen all der Hundescheiße, jo, in dem Eck, dem stinkenden, jo, jo. Und es macht ihr Spaß, bitte, bitte gleich nochmal. Ach, je öfter, desto besser, weil das wird mir nie zu viel. Euch krieg ich noch alle satt und froh, bin zu jedem Spaß bereit. Scham, was ist das, kenn ich nicht. Ach, ihr geilen Hunde, ihr, ach, ihr geilen Hunde, ach, ihr geilen Hunde, ihr.
Mit rauer Stimme hat Artamoscha es hinuntergebrüllt, die Säge kreischt. Der Moment ist da, der Saal explodiert.
Gebt's ihr der Schlampe, der Schamlosen!
Gellt es aus den vorderen Reihen. Die einen bekreuzigen sich und spucken aus. Die anderen schreien Ach und Weh und viele stimmen ein.
Ach, ihr geilen Hunde, ihr!
Und da endlich erhebt sich der Anführer der wackeren Burschen mit Spitznamen Rüssel und schmeißt eine faule Tomate nach dem Sänger. Die Frucht prallt dem Barden gegen die Brust. Augenblicklich, wie ein Mann, erhebt sich die übrige Wackelburschenschaft, die ganze Saalmitte, und lässt einen Tomatenhagel auf Artamoscha niedergehen. Sekunden später ist seine schwarze Bluse rot. Der Saal ächzt auf. Rüssel aber brüllt, und zwar so, dass er rot anläuft.
Unverschämtheit! Eine Verleumdung der Gasudarin ist das!
Und alle Wackelburschen im Chor.
Verleumdung! Rufmord! Rebellion! Schuld und Sühne!
Der Saal sitzt vor Schrecken starr. Auch ich wage nicht zu atmen. Artamoscha sitzt auf seinem Bänkchen über und über mit Tomaten beklebt. Und plötzlich hebt er die Hand, richtet sich auf. Ein Anblick, der die Wackelburschen wie auf Kommando verstummen lässt. Nur Rüssel macht noch den Versuch, weiter zu brüllen, aber so vereinzelt, wie das klingt, spüre ich im selben Moment, dass die Aktion gescheitert ist.
Da habt ihr sie, die Kremlhunde!
Sagt Artamoscha laut und vernehmlich und zeigt mit dem roten Finger in die Mitte des Saals. Worauf sich eine weitere Explosion ereignet. Der ganze Saal stürzt sich auf die Wackelburschen. Sie werden aufgemischt, verwamst nach Strich und Faden. Natürlich setzen sie sich zur Wehr, aber vergebens. Zu allem Unglück haben sich diese Idioten in die Mitte platziert und sitzen nun in der Falle. Von allen Seiten wird auf sie eingedroschen. Artamoscha steht derweil auf der Bühne, rot bespritzt wie der heilige Georgi, der Drachentöter. Jetzt drängt auch die Dicke, die neben mir gesessen hat, kreischend ins Gemenge.
Ah, geile Hunde! Geile Hunde! Ah!
Alles klar. Ich stehe auf und gehe raus. Es geht nicht immer alles glatt. Nicht immer ist unsere schwere und verantwortungsvolle Arbeit von Erfolg gekrönt. Ich hätte den Schauplatz vorher inspizieren müssen, die Burschen instruieren, vorwarnen. Aber dazu war keine Zeit gewesen. Ich musste an der Trasse die Kohlen aus dem Feuer holen. Das habe ich dem Alten zu meiner Rechtfertigung gesagt. Eigentlich wollte ich Rüssel noch eins auf den Rüssel geben, damit es ihm eine Lehre ist, aber dann hat er mir leid getan. Er hat auch so genug abbekommen. Den Volkszorn. Nun ja, dieser Artamoscha ist gehörig abgedreht, er spielt mit dem Feuer, treibt es auf die Spitze, höchste Zeit, ihn auszulöschen. Dabei hat das Schwein einmal als wahrhafter Volksbarde angefangen. Zuerst sang er die kanonischen alten russischen Bylinen vom Recken Ilja Muromets, von Buslai und Salavej Budimirovich. Damit hat er es im ganzen neuen Russland zu Ruhm gebracht und nicht schlecht verdient dabei. Zwei Häuser gebaut. Gönner in den höchsten Kreisen gefunden. So hätte er seines Lebens froh sein können und die Zuneigung seines Volkes genießen. Aber nein, ihn hat der Hafer gestochen. Artamosha gefiel sich auf einmal als Sittenwächter. Und dies auch noch in Bezug auf unsere Gasudarin. In die Wolken verstiegen, sozusagen. Was nun unsere Gasudarin angeht, das ist eine andere Geschichte. Und die ist bitter. Bedenkt man es recht, mit dem Blick aufs große Ganze hat unsere Gasudar mit ihr keinen guten Griff getan. Wahrlich nicht. Der eine dunkle Fleck auf der Weste des neuen Russland ist die Gemahlin des Gasudaren. Und dieser Fleck lässt sich weder auswaschen, noch zukleistern, noch sonst wie liquidieren. Man kann nur Geduld haben, warten und hoffen. Schwirrklatsch stöhnen. Das rote Lämpchen am Faustkeil blinkt. Die Gasudarin? Wenn man vom Teufel spricht, der Herrgott verzeihe mir. Immer ruft sie an, sobald ich an sie denke. Das ist geradezu mystisch. Ich bekreuzige mich und gehe ran. Melde mich, den Nacken in Ehrfurcht gebeugt. Ich höre meine Gasudarin. Ihr dickliches, energisches Gesicht mit dem Schnurrbärtchen über den lüsternen roten Lippen erscheint.
Komm, Jager, wo steckst du?
Eine Stimme wie aus tiefster Brust. An ihr kann man hören, dass unsere Mama eben erst erwacht ist. Schöne Augen hat sie, schwarz mit samtenen Wimpern. Und dieser Augenglanz ist allzeit heftig. Unterwegs in Moskau, meine Gasudarin.
Warst du bei der Praskowja?
Jawohl, meine Gasudarin. Alles ist ausgeführt.
Wieso rapportierst du nicht?
Verzeiht, Gasudarin, ich bin eben erst gelandet.
Dann flieg mal wieder los. Zu mir, aber hurtig.
Zu Befehl. Also wieder in den Kreml. Ich biege auf die Mjasnitskaja. Hier staut sich alles. Feierabendverkehr, ganz normal. Ich schalte den Staatshyperton ein und prompt entsteht vor meinem Merin mit dem Hundekopf ein Tunnel, durch den ich zielstrebig bis zur Lubjanskaja brause. Dort aber bleibe ich stecken. Ein scheiß Stau, der Herrgott verzeih. Nichts geht mehr. Ich muss mich gedulden. Feiner Schnee rieselt vom Himmel, bleibt auf den Karossen liegen. Bepudert steht auch unser bronzener Maljuta, von Sorgen gebeugt, blickt wie immer streng unter seinen buschigen Brauen hervor, auf uns herab. Zu seiner Zeit gab es noch keine Staus. Es sei denn, bei ihm stauten sich Unmut und Zorn, dass die Ader schwoll. Am Kinderkaufhaus hängt ein riesiger Schirm mit bewegter Werbung für flauschige Fußlappen der Marke Sviatogor. Ein lockiger Bursche sitzt auf der Ladentheke, ein bildhübsches Mädchen im Kopfputz beugt vor ihm das Knie, in den Händen einen Laden neuen Fußlappen. Eine Balalaika klimpert, eine Harmonika schluchzt, der junge Mann streckt dem Mädchen seinen nackten Fuß entgegen. Das Mädchen umwickelt ihn mit dem Fußlappen, schiebt den Stiefel darüber. Stimme: Fußlappen der Handelsgenossenschaft Sviatogor. Ihr Fuß fühlt sich wie in der Wiege. Schnitt. Eine geflochtene Wiege ist zu sehen. Darin der in den Lappen gewickelte Fuß, schaukelnd, haia popaia. Stimme des Mädchens:
Wie in der Wiege.
Das geht einem doch irgendwie ans Herz. Ich stelle das Teleradio Russ an, ordere eine Minute russische Poesie. Ein etwas gereizt wirkender junger Mann deklamiert:
Nebel umflort die Au, Birke, wund gehackt, Erde schwarz und nackt, der Frühling ist spät, Axt, schartig und grau, der Riss in der Birke blutet und klafft, über die Klinge rinnender Saft, zur Frühmesse lädt.
Einer von den Nachwuchsdichtern hat was, stimmungsvoll. Nur wieso der Birkensaft zur Frühmesse laden soll, leuchtet mir nicht ein. Zur Frühmesse rufen die Glocken und basta. Ein Stück weiter vorne bemerke ich einen Verkehrspolizisten im leuchtenden Mantel. Ich rufe ihn über Funk. Wachtmeister, räum mir mal den Weg frei. Zu zweit, ich mit dem Hypersignal, er mit seiner Kelle, gelingt uns der Durchbruch. Ich steuere in Richtung Ilinka, drängele mich durch den Rybny und die Vavarka zum schönen Platz. Passiere das Erlösertor und fege hinüber zu dem Gebäude, wo die Gemächer der Gasudarin liegen. Überlasse das Auto den Türhütern, in himbeerfarbenen Kaftanen, eile durch das granitene Portal. Wächter in goldbetressten Livreen halten mir die erste Tür auf. Ich stürze in die mit rosa Marmor ausgekleidete Diele, stoppe vor einer zweiten Tür. ein mattleuchtendes Viereck, durch das man das Dahinterliegende sehen kann. Diese Tür ist eine einzige von der Decke zum Fußboden reichende Lichtschranke. Zu beiden Seiten stehen Kreml-Gardeleutnants und sehen durch mich hindurch. Ich kontrolliere Geist und Atmung, bevor ich durch die Leuchttür trete. Diesem fetten Strahl bleibt nichts verborgen. Nicht Waffen, noch Gift, noch böse Hintergedanken. Ich betrete die Gemächer unserer Gasudarin. Ihre imposante Zofe empfängt mich.
Die Gasudarin erwartet euch,
sagt sie mit einer Verbeugung und führt mich durch die geräumige Wohnung, eine endlose Kette von Zimmern und Sälen. Die Türen gehen geräuschlos von selbst auf, gehen ebenso geräuschlos wieder zu. Endlich stehen wir vor dem fliederblauen Schlafgemach der Gasudarin. Ich trete ein. Vor mir auf dem breiten Bett liegt die Gemahlin unseres Gasudarin. Ich mache einen tiefen, ausführlichen Diener.
Grüß dich, Mordbube.
So tituliert sie uns Abritschniki immer. Es ist nicht etwa abwertend gemeint, bloß humoristisch. Heil euch, meine Gasudarin Tatjana Alexejewna. Ich hebe den Blick. Unsere Gasudarin ruht auf ihrem Lager in einem Nachthemd aus violetter Seide, passend zum zartlila Farbton des Zimmers. Ihr schwarzes Haar ist ein bisschen zerrauft, fällt schwer auf die üppigen Schultern. Die Daunendecke ist zurückgeschlagen. Auf dem Bett liegen ein japanischer Fächer, chinesische Jadekugeln, die man mit Hilfe der Finger einer Hand umeinander kreisen lässt, ein goldener Faustkeil, das schlafende Windspiel Katerina und ein Buch von Daria Adaschkova, die unseligen Möpse. In den molligen weißen Händen hält unsere Gasudarin eine goldene, mit Brillantsplittern gesprenkelte Tabaksdose. Ihr entnimmt sie gerade eine Prise Schnupftabak und stopft sie sich ins Nasenloch. Erstarrt, schaut mich an mit ihren feuchten schwarzen Augen und niest. So heftig, dass die lila Quasten am Deckenleuchter erzittern.
Oh, ich sterbe.
Die Gasudarin lässt ihren Kopf nach hinten auf die vier Kissen fallen. Die Zofe kommt, wischt ihr die Nase mit einem Batisttüchlein und bringt ein Gläschen Cognac. Ohne den fängt für unsere Gasudarin der Morgen nicht an. Und bei ihr ist Morgen, wenn für andere Leute Abend ist.
Lass die Wanne ein, Tanja.
Die Zofe geht hinaus. Die Gasudarin beißt nach dem Cognac in einen Zitronenschnitz, streckt mir einen Arm hin. Ich greife danach. Er ist schwer und schlaff. Auf mich gestützt erhebt sie sich vom Bett, klatscht schwer in die Hände und nähert sich einer fliederfarbenen Tür. Die Tür geht auf. Unsere Gasudarin schwebt hinein. Sie ist groß und beleibt, eine stattliche Erscheinung. Der Herrgott hat nicht gespart an ihr mit feister, weißer Fülle. Im Schlafgemach stehend blicke ich unserer gewaltigen Gasudarin hinterher.
Was stehst du rum? Komm rein.
Gehorsam folge ich ihr in das großzügige Badezimmer aus weißem Marmor. Zwei andere Helferinnen sind hier beschäftigt, bereiten das Bad vor, öffnen den Champagner. Mit dem schlanken Glas in der Hand setzt die Gasudarin sich auf den Abort. So ist es bei ihr Sitte. Als erstes einen kleinen Cognac, dann wird zum Champagner übergegangen. Die Gasudarin erledigt ihr Geschäft und nippt dabei am Glas. Dann steht sie auf.
Jetzt spann mich nicht auf die Folter. Erzähle.
Dabei hebt sie ihre weißen Arme in die Höhe. Blitzschnell ziehen ihr die Gehilfinnen das Nachthemd vom Leib. Die Augen niederschlagend erhasche ich wieder einmal einen Blick auf unsere Gasudarin und staune, wie füllig und bleich sie doch ist. Das gibt es nicht noch einmal. Über ein paar marmorne Stufen steigt sie hinab in die gefüllte Wanne, setzt sich nieder. Alles ausgeführt wie befohlen, meine Gasudarin. Noch heute Nacht wird es geschehen, hat Praskovia gesagt. Sie hat das Nötige in die Wege geleitet. Die Gasudarin schweigt, trinkt einen Schluck Champagner, seufzt, seufzt so schwer, dass der Schaum in der Wanne in Schwingung gerät.
Heute Nacht?
Fragt sie zurück.
Meint sie nach eurer Zeitrechnung?
Sehr wohl, meine Gasudarin.
Das hieße nach meiner Zeitrechnung. Zu Mittag. Sehr schön.
Sie seufzt ein neues Mal, trinkt ihr Glas leer, bekommt ein neues gereicht.
Was will die Seherin dafür?
Baldischen Hering, Farnsamen und Bücher.
Bücher?
Jawohl, für den Kamin.
Ah, so.
Es fällt ihr wieder ein. Die Oberzofe tritt ohne anzuklopfen ein.
Meine Gassudarin, die Kinder sind da.
Schon? Dann lass sie reinkommen.
Die Zofe entfernt sich und kehrt mit den 10-jährigen Zwillingen Andrei und Agafia zurück. Die Zwillinge kommen gerannt, fliegen der Mutter entgegen. Die Gassudarin erhebt sich in der Wanne, barbusig, die kolossalen Brüste mit den Armen bedeckend, lässt sich von den Kindern auf die Wangen küssen.
Guten Morgen, Mamilein.
Sie umhalst die beiden, ohne das Champagnerglas abzustellen.
Guten Morgen, meine Lieben. Ich bin heute ein bisschen spät dran. Vielleicht können wir ja zusammen frühstücken.
Mama, wir haben doch schon zu Abend gegessen,
ruft Andrei und klatscht mit der flachen Hand auf das Badewasser.
Na, das ist ja fein,
sagt sie und wischt sich die Schaumflocken aus dem Gesicht.
Mami, ich hab im Guajir gewonnen. Ich hab das Baojian gefunden.
Hau, Hansi,
sagt die Gassudarin und gibt ihrer Tochter einen Kuss.
Ming Ming.
Unsere Gassudarin spricht doch ein recht altmodisches Chinesisch.
Hab ich schon lange, lange, lange gewonnen,
ruft Andrei und bespritzt deine Schwester mit Wasser.
Shagua,
ruft die Schwester und spritzt zurück.
Agafia, Andrei, sag mal.
Die Gassudarin runzelt die Stirn und wölbt ihre schönen schwarzen Brauen, während sie sich die Arme immer noch vor den Brüsten wieder in die Wanne sinken lässt.
Wo steckt denn Papa?
Papa ist bei den Soldis.
Andriuscha zieht seine Spielzeugpistole aus dem Holster, zielt damit auf mich. Piu, piu. Der rote Visierstrahl findet meine Stirn. Ich lächle.
Peng,
macht Andriuscha und betätigt den Abzug. Das Kügelchen trifft mich an der Nasenwurzel, prallt ab. Ich schenke dem künftigen Erben des russländischen Staatswesens mein Lächeln.
Wo ist der Gassudar?
Fragt die Gassudarin den in der Tür stehenden Erzieher.
In der Kriegskanzlei, meine Gassudarin. Heute feiert das Andreaschor sein Jubiläum.
Ah, das heißt, wieder keiner da, um mit mir zu frühstücken,
seufzt die Gassudarin und greift sich vom goldenen Tablett ein neues Glas Champagner.
Na, von mir aus. Verschwindet jetzt alle.
Gemeinsam mit den Kindern und der Dienerschaft begebe ich mich zur Tür.
Komm, Jaga.
Ich drehe mich um.
Frühstücke du mit mir.
Zu Befehl, meine Gassudarin. Ich warte auf die Gassudarin im kleinen Speisezimmer. Mir wird eine unerhörte Ehre zuteil, von unserer Herrin zu Tisch gebeten zu werden. In der Regel frühstückt die Gassudarin zu Abend, wenn nicht mit dem Gassudar, so mit jemandem aus dem engsten Kreis, Gräfin Barisowa oder Fürstin Volkova. Mit ihren zahlreichen Gnadenbrotempfängerinnen pflegt sie lediglich zu vespern, und dies weit nach Mitternacht. Das Abendbrot schließlich nimmt unsere Gassudarin bei Sonnenaufgang zu sich. Ich sitze am Frühstückstisch, eingedeckt mit goldenem Geschirr und Kristall, geschmückt mit weißen Rosen. 4 Diener in smaragdgrünen silbernen Kaftanen stehen längs der Wände bereit. 40 Minuten sind verstrichen. Die Gassudarin lässt immer noch auf sich warten. Sie braucht lange, ihre Morgentoilette hinter sich zu bringen. Ich sitze da und denke über unsere Herrin nach. Sie hat es aus mancherlei Gründen schwer. Nicht nur, weil sie eine Frau und deswegen schwach ist, sondern auch aus Gründen des Blutes. Unsere Gassudarin ist zur Hälfte Jüdin. Dagegen lässt sich nichts machen. Allein schon deswegen werden auf sie so viele Schmähschriften verfasst und Gerüchte in die Welt gesetzt, in Moskau und darüber hinaus in ganz Russland. Was mich betrifft, so habe ich um Juden nie viel Aufhebens gemacht. Auch mein seliger Vater war kein Judenhasser. Ein Spruch von ihm war, dass jeder, der länger als 10 Jahre Geige spielt, ganz automatisch zum Juden wird. Auch unsere Mama, Friede ihrer Asche, hat sich um die Juden nicht weiter geschert, wobei sie meinte, für unseren Staat wären weniger die echten Juden das Problem als die falschen, also die gebürtigen Russen, die sich von ihnen einspannen lassen. Und mein Großvater, der Mathematiker, hat, als ich seinerzeit als Halbwüchsiger keine Lust zum Deutschlernen zeigte, ein selbstverfasstes kleines Gedicht rezitiert, das eine Parodie auf ein bekanntes von Wladimir Majakowski war. Und es ging so. Ja, wär ich ein Jude, vor Alter schon krumm, nicht schont ich die müden Knochen und lernte Deutsch, und einzig darum, weil Hitler Deutsch gesprochen. Freilich nicht alle waren den Juden so wohlgesonnen wie meine lieben Verwandten. Es kam zu Vorfällen. Hin und wieder wurde Judenblut auf russländischer Erde vergossen. Das zog sich und glomm vor sich hin bis zum Erlass des Gasudaren über die rechtgläubigen Namen, demzufolge russländische Bürger, die nicht rechtgläubig getauft sind, auch keine geheiligten Namen tragen dürfen, nur solche, die ihrer Nationalität entsprechen. Worauf aus einem Boris nicht selten ein Boruch wurde, aus Viktor ein Agvidor und aus Lev Leib. So gelang es unserem allweisen Gasudaren, die jüdische Frage in Russland endgültig und unwiderruflich zu lösen. Die klugen Juden nahm er unter seine Fittiche, die Dummen verzogen sich von allein. Und es hat sich schnell gezeigt, dass die Juden für das russländische Staatswesen überaus nützlich sind, unersetzbar, insbesondere in Finanzdingen, in Handel und Diplomatie. Aber bei der Gasudarin liegt der Fall anders. Da geht es nicht so sehr um die Judenfrage, sondern um die Reinheit des Blutes. Wäre die Gasudarin halb Tatarin oder Tschetschenin, hätte sie das gleiche Problem, woran es nichts zu rütteln gibt. Und das ist gut so. Die weiße Tür geht auf und Katharina kommt hereingewetzt. Sie beschnüffelt mich, blafft zweimal, niest, wie Hunde es tun, und springt auf ihren Sessel. Ich aber stehe auf, blicke durch den von erstarrten Wächtern flankierten Türrahmen, höre, wie jemand festen, gemessenen Schrittes naht. Und es erscheint, im Rauschen der tiefblauen Seide ihres Kleides, die Gasudarin in der Tür. Groß, breit, stattlich. Den eingeklappten Fächer in der kräftigen Hand. Das prächtige, üppige Haar frisiert, mit goldenen Kämmen festgesteckt, in denen kostbare Steine schillern. Um den Hals trägt die Gasudarin einen Samtring mit Padischah-Diamant, umschlossen von Saphiren. Ihr herrisches Gesicht ist gepudert, die sinnlichen Lippen sind geschminkt und die tiefliegenden Augen unter den schwarzen Wimpern haben den gewohnten Glanz.
»Setz dich«,
befiehlt sie mir mit einem Wink des Fächers und nimmt selbst im Sessel Platz, den ein Diener ihr herangerückt hat. »Ich setze mich.« Ein Diener bringt eine Seemuschelschale mit fein gehacktem Taubenfleisch, setzt sie vor Katharina hin. Der Hund schlingt das Fleisch, während die Gasudarin ihm über den Rücken streicht.
»Iss, mein Augenstern.«
Die Diener bringen Rotwein im goldenen Krug, füllen das Glas der Gasudarin. Sie nimmt es in ihre große Hand.
»Womit willst du mit mir anstoßen?«
»Womit ihr befehlt, meine Gasudarin?«
»Einem Opritschnik steht es an, Wodka zu trinken. Gießt ihm einen Wodka ein.«
Ich bekomme einen Wodka im Kristallglas gereicht. Lautlos tragen die Diener verschiedene Vorspeisen auf. Beluga-Kaviar, Krebsschwänze, chinesische Pilze, japanische Buchweizennudeln auf Eis, weich gekochten Reis, eingelegtes Gemüse. Ich ergreife mein Schnapsglas, erhebe mich und sage in großer Erregung:
»Auf euer Wohl, meine Gasudarin!«
Vor Erregung stammle ich. Zum ersten Mal im Leben sitze ich mit der Gasudarin an einem Tisch.
»Setz dich«,
sagt sie und winkt mit dem Fächer ab. Dabei nippt sie am Wein. Ich kippe den Wodka und setze mich wieder. Sitze da wie ein Ölgötze. So viel Schüchternheit hatte ich mir gar nicht zugetraut. Nicht mal vor ihm, dem Gasudarin, benehme ich mich so bedripst wie hier. Und von den Apritschniki bin ich bestimmt nicht der genierlichste. Die Gasudarin gibt nicht weiter Acht auf mich. Fängt bedächtig an zu essen.
»Was gibt's Neues in der Hauptstadt?«
fragt sie. Ich zucke die Achseln. »Eigentlich nichts Besonderes, meine Gasudarin.«
»Und uneigentlich?«
Ihre schwarzen Augen schauen mich an, nageln mich fest. Ich kann ihnen nicht entrinnen. »Uneigentlich? Auch nichts weiter. Wir haben einen Edelmann zerquetscht. Das höchstens.
Konizin, weiß ich schon. Hab ich gesehen.
Wahrscheinlich kriegt unsere Gassodarin kaum, dass sie aufgewacht ist, die Verlautbarungsblase vor die Nase gehalten. Wie auch sonst. Die Staatsgeschäfte.
Was noch?
Fragt sie, damit beschäftigt, Beluga-Kaviar auf einen gerösteten Kanten Kleiebrot zu streichen.
Oh, eigentlich, ich weiß nicht, brummel ich. Wieder dieser Blick.
Und wieso habt ihr euch bei Arta Mosha so blöd angestellt?
Ah, von daher weht der Wind. Das weiß sie also auch schon. Ich atme tief ein. Das habe ich verbockt, meine Gassudarin.
Na, bloß gut, dass du es so siehst,
sagt sie mit liebenswürdigem Blick.
Hättest du es auf die wackeren Burschen geschoben, ich hätte dich verdreschen lassen, damit du es weißt. Hier auf der Stelle.
Verzeiht, meine Gassudarin. Ich war von anderen Dingen in Anspruch genommen und kam zu spät, um das Unheil noch abwenden zu können.
Kommt vor,
sagt sie und beißt in ihr Kaviarbrot, trinkt Wein nach.
Iss?
Na, Gott sei Dank. Zu essen ist in meiner Situation besser als zu schweigen. Ich angele mir einen Krebsschwanz und befördere ihn in den Mund, schiebe ein Stück Brot hinterher. Die Gassudarin kaut, trinkt. Plötzlich aber ein nervöses Lachen. Sie stellt das Glas ab, hört auf zu kauen. Ich erstarre. Der Blick ihrer Augen wird durchdringend.
Sag mir, Komjaga, warum hassen die mich alle so?
Ich sauge Luft in die Lungen und stoße sie wieder aus. Auf diese Frage habe ich keine Antwort. Aber ihre Augen sehen nun ohnehin durch mich hindurch.
Schön. Ich liebe junge Gardeleutnants. Na und? Was ist daran so schlimm?
Ihre schwarzen Augen füllen sich mit Tränen. Sie wischt sie mit dem Taschentuch aus. Ich nehme allen Mut zusammen. Meine Gassudarin, es handelt sich um eine Handvoll gehässiger Renegaten, sage ich. Sie starrt mich an wie die Tigerin eine Maus. Ich bereue es, den Mund aufgemacht zu haben.
Eine Handvoll Renegaten, von wegen,
faucht sie.
Unser ganzes barbarisches Volk hasst mich, du Idiot.
Ich verstehe ihr Leid. Unser Volk ist ein harter Brocken. Man hat zu knabbern daran. Aber ein anderes hat Gott uns nicht gegeben. Ich schweige. Die Gassudarin denkt nicht mehr ans Essen. Sie presst das Ende des zusammengelegten Fächers gegen die Lippen.
Die sind nur neidisch. Das macht ihre Unterwürfigkeit. Speichel lecken, das können sie. Aber aufrichtig lieben können sie uns Mächtige nicht. Und sie werden es niemals lernen. Bei der erstbesten Gelegenheit reißen sie ein Stück.
Noch einmal wage ich den Versuch. Meine Gassudarin, seid ganz unbesorgt. Wir drehen diesem Arta Mosha den Hals um. Wir zerquetschen ihn wie eine Laus.
Was hat Arta Mosha damit zu tun?
Brüllt sie und schlägt mit dem Fächer auf den Tisch. Erhebt sich schroff. Auch ich springe auf.
Bleib sitzen!
Ich setze mich wieder hin. Der Windhund knurrt mich an. Die Gassudarin rennt im Zimmer herum, ihr Kleid rauscht bedrohlich.
Arta Mosha! Als ob es um den ginge!
Sie geht auf und ab, redet vor sich hin, bleibt stehen, wirft den Fächer auf den Tisch.
Arta Mosha! Nein! Es sind die Weiber von diesen Provinzadligen, denen ich ein Dorn im Auge bin. Und die Gottesnarren auf mich hetzen. Und die wieder sind es, die das Volk irre machen. Von den Bojarenweibern über die heiligen Narren weht der Wüstenwind der Rebellion ins Volk. Nikola Wolokolamski, Andriy Sagarianski, Afonia Stankinski. Was verbreiten die über mich, ha? Sag schon!
Das sind stinkende Köter, meine Gassudarin. Die ziehen durch die Kirchen und säen üble Gerüchte aus, aber der Gassudar hat untersagt, sie anzurühren. Sonst hätten wir sie längst...
Was sie über mich reden, frage ich dich.
Sie behaupten, ihr würdet nachts euren Leib mit China-Balsam einschmieren und euch in eine Hündin verwandeln.
Und den Rüden hinterherhecheln, stimmt's?
Jawohl, meine Gassudarin.
Was erzählst du mir dann von Arta Mosha? Er plappert nur nach, was schon in der Welt ist. Arta Mosha!
Sie läuft umher und stößt wütende Tiraden aus. Ihre Augen sprühen. Zwischendurch greift sie nach dem Glas, nimmt einen Schluck.
Harry,
seufzt sie,
du hast mir den ganzen Appetit verdorben. Na gut, hau jetzt ab.
Ich stehe auf, verbeuge mich, gehe rückwärts in Richtung Tür.
Warte!
Ihr ist etwas eingefallen.
Was wollte die Praskowja nochmal von mir haben?
Baltischen Hering, Farnsamen und Bücher.
Bücher. Na dann komm mit, ich es vergesse.
Die Gassudarin rauscht aus dem Speisezimmer, die Türen schwingen vor ihr auf. Ich eile hinterher. Wir gehen bis zur Bibliothek. Der Bibliothekar der Gassudarin, ein bemooster Brillenbär, springt auf von seinem Stuhl, verbeugt sich.
Was wünschen meine Gassudarin?
Terenti, komm mit.
Der Bibliothekar trippelt ihr nach. Die Gassudarin tritt vor die Regale, von denen es viele gibt, mit Unmengen von Büchern. Ich weiß, dass unsere Gassudarin gern vom Papier liest, beileibe nicht nur die unseligen Möpse. Sie ist belesen. Ihr Blick wandert über die Borde.
Hier, das brennt bestimmt gut und lange.
Sie gibt dem Bibliothekar einen Fingerzeig. Er nimmt Anton Tschechows gesammelte Werke vom Regal.
Die schickst du Praskowja,
trägt die Gassudarin ihrem Bibliothekar auf.
Zu Befehl,
nickt er mit den Büchern hantierend.
Das war's,
spricht unsere Mama und macht kehrt, verlässt das Bücherdepot auf kürzestem Wege. Ich eile ihr nach, sie schwebt zurück in ihre Gemächer. Die vergoldeten Türen schwingen auf. Da rasseln auf einmal Schellen, unsichtbare Balalaikas klimpern und ein paar kräftige Männerstimmen heben zu singen an.
Mit der Latte 7 Zoll, hau mir straff die Hucke voll, möchte Latte, Hucke aus Watte.
Unsere Gassudarin wird durch die Meute ihrer Gnadenbrotempfänger begrüßt. Freudengeheul und Gekreisch, Verbeugungen, sind das viele. Und wer und was nicht alles dazugehört. Komiker sind darunter und gelehrte Nonnen, Wanderbettler, Märchenerzähler, vor der Wissenschaft aufgepumpte Muskelmänner, Zauberer, Masseure, Gespielen, ewige Kindsfrauen, elektrische Honigkuchenpferde.
Guten Morgen, Mama!
Verschmilzt das Geheul zum Chor.
Guten Morgen, Brüder und Schwestern im Geiste,
sagt die Gassudarin lächelnd. Zwei greise Komiker, Pavluschka der Igel und Duga der Waldgeist, springen auf sie zu, fassen jeder einen Arm, küssen ihr die Hände ab.
Macht! Macht!
Kräht der mondgesichtige Pavluschka in einem fort.
Nieder mit Europa! Hochlebe Eugasia!
Krächzt der struppige Duga dazwischen. Die anderen tanzen Ringelreihen, ziehen um die Gassudarin einen Kreis. Und ich sehe, ihr Gesicht ist gleich viel freundlicher. Die Brauen zucken nicht mehr, die Augen sind ein bisschen abgekühlt.
Ach, was tätet ihr ohne mich, Brüder und Schwestern?
Ein Greinen ist die Antwort.
Das wäre schrecklich, Mama! Oh, wie schrecklich!
Die Gnadenbrotempfänger rutschen vor ihrer Mama auf den Knien. Ich stehle mich zum Ausgang. Sie bemerkt es.
Kamjaga.
Ich halte inne. Sie winkt den Schatzmeister heran, entnimmt ihrer Geldbörse eine Goldmünze, wirft sie mir zu.
Für die Mühe.
Ich fange sie auf, verbeuge mich und gehe. Abend. Es schneit. Mein Merin fährt durch Moskau. Ich halte das Lenkrad. Meine Faust presst die Goldmünze. Sie versenkt mir die Haut wie eine glühende Kohle. Es ist kein Lohn, sondern ein Geschenk. Als Geld nicht der Rede wert. Ein Tscherwanitz, das sind 10 Rubel, aber nicht mit 1000 Rubeln aufzuwiegen für mich. Unsere Gassudarin löst in mir jedes Mal einen Sturm von Gefühlen aus. Ihn zu beschreiben fällt schwer. Es ist, als prallten 2 Tsunami aufeinander. Der eine aus Hass, der andere aus Liebe. Ich hasse unsere Mama, weil sie den Gassudarin in Verruf bringt, den Glauben des Volkes an die Macht untergräbt.
Ich liebe sie für ihren Charakter, ihre Kraft, ihre Konsequenz und Unbeirrbarkeit. Und ihrer weißen, zarten, üppigen, maßlosen, einzigartigen Brüste wegen, die zu Gesicht zu bekommen aus den Augenwinkeln mir zum Glück manchmal gelingt. Solche unverhofften, abendlichen Offenbarungen sind einfach unvergleichlich. Diese Brust zu sehen, und sei es noch so schräg und flüchtig, das ist das Größte, meine Herren. Dass die Gassadaren den Gardisten vor uns Abritschniki den Vorzug gibt, ist freilich zu bedauern. Und an dieser Vorliebe wird sich kaum etwas ändern. Sei's drum. Gott ist ihr Richter. Ich schaue auf die Uhr. 21.42 Uhr. Heute ist Montag. Seit 9 Tafeln die Abritschniki, ich komme zu spät. Was nicht weiter schlimm ist. Immer montags und donnerstags versammeln wir uns im Wohnhaus vom Alten zum Abendessen. Das ist auf der Yakimanka, die ehemalige Villa des Kaufmanns Igumnov, wo sich fast ein ganzes Jahrhundert lang der französische Botschafter eingenistet hatte. Nach den bekannten Ereignissen im Sommer des Jahres 2021, als der Gassudar den Botschafter, der der Anstiftung zur Rebellion überführt worden war, außer Landes wies und die Ernennungsurkunde persönlich vor den Augen der Öffentlichkeit zerriss, hat die Apritschnina das Haus in Beschlag genommen. Anstelle von starksigen Franzosenbeinen kann man dort heutzutage unseren geliebten Alten in seinen Safianstulpen herumstiefeln sehen. Jeden Montag und jeden Donnerstag veranstaltet er für uns ein Essen. Dieses schöne Haus mit dem vielen Zierrat, das so sehr an Russlands alte Zeiten erinnert ist, wie eigens für den Alten gebaut. Es hatte lange darauf gewartet, von ihm bezogen zu werden. Bis der Tag kam. Und das ist nun gut so. Vor dem Haus ist schon alles rot von unseren Merins. Wie Marienkäferchen um ein Stück Zucker scharen sie sich um die Villa. Ich parke und steige aus, nähere mich dem verzierten Säulenportal. Die Türsteher des Alten, raue Gesellen, lassen mich wortlos ein. Ich werfe den Dienern meinen Kaftan in die Arme und renne die Treppe hinauf auf die große Tür zu. Dort stehen noch einmal 2 Hüter in Weiß. Mit einer Verbeugung ziehen sie die Türflügel vor mir auf, und lautes Stimmengewirr bricht über mich herein. Die Tafel dröhnt wie ein Bienenkorb. Davon ist jede Müdigkeit sogleich wie weggepustet. Der große Saal ist wie immer rappelvoll. Hier sitzt die ganze Moskauer Apritschnina beisammen. Die Kronleuchter strahlen, Kerzen brennen auf den Tischen, goldschimmernde Haarschöpfe, schwingende Ohrglöckchen. Welche Freude! Ich trete näher mit einer tiefen Verbeugung, wie es sich für den zu spät kommenden geziemt. Dann begebe ich mich zu meinem Platz, nahe dem Alten. Die langen Tische sind so aufgestellt, dass sie allesamt auf den einen stoßen, an dem der Alte sitzt, und mit ihm die beiden Flügel, der rechte und der linke. Ich setze mich auf meinen angestammten Stuhl. Es ist der 4. zur Rechten, zwischen Scheljet und Pravda. Der Alte zwinkert mir zu, während er in eine Pirogue beißt. Zu spät zu kommen gilt hier nicht als Frevel. Alle haben wir viel um die Ohren. Manchmal zieht sich das hin bis nach Mitternacht. Ein Diener bringt mir eine Schale mit Wasser. Ich wasche mir die Hände, trockne sie ab. Sieh an. Gerade wird ein neuer Gang aufgetragen. Die Diener bringen gebratenen Truthahn herein. Auf den Tischen stehen derweil nur Brot und Sauerkraut. Unter der Woche mag der Alte keine Delikatessen auf dem Tisch haben. Zu trinken gibt es nur Kagor in Krügen, Kwas und Quellwasser. Wodka zu trinken ist hier an Wochentagen nicht üblich. Pravda gießt mir einen Becher süßen, roten Kagorwein ein.
Na, was ist, Bruder Kamjaga? Gut geschuftet?
Allerdings, Bruder Pravda. Ich stoße mit ihm an und auch mit Scheljet, leere den Becher in einem Zug. Dabei fällt mir ein, dass ich schon lange nichts Richtiges zu mir genommen habe. Bei der Gassadarin sind mir die Bissen vor Aufregung im Halse stecken geblieben. Der Hunger treibt den Wolf aus dem Busch. Wurde Zeit, wirklich allerhöchste Zeit, dass der Diener mir jetzt eine Platte mit Truthahn, Bratkartoffeln und gedämpften Rüben vor die Nase stellt. Ich angle mir einen Truthahnschenkel und schlage die Zähne hinein. Sehr gut. Im Ofen vom Alten bestens geraten. Scheljet nagt schmatzend an einem Flügel und sagt,
»Nirgends ist man besser als bei unserem Alten.«
»Das ist die heilige Wahrheit.« Rülpst Pravda. Alles was recht ist, brumme ich und schlinge das saftige Truthahnfleisch. Unser Alter füllt uns den Magen, heizt uns das Blut und rückt uns den Kopf zurecht. Außerdem verdient man bei ihm gut. Dabei schiele ich zu ihm hinüber. Er, als könnte er unseren Beifall spüren, blinzelt verlegen, langt dabei wie immer in aller Gemächlichkeit zu. Hinter ihm, unserem Vater, fühlen wir uns sicher wie hinter einer steinernen Mauer. Und das ist gut so. Während ich esse, lasse ich den Blick am Tisch vom Alten entlangschweifen. An den Schmalseiten, wo die Flügel der Aprichnina enden, sitzen üblicherweise ein paar Ehrengäste. So auch heute. Zur Rechten der breitschultrige Metropolit Kalamienski mit dem weißbärtigen Paraxiliarchen der Dreikönigskathedrale in Jelachowa, der 10-Pud-schwere Vorsitzende der altrussischen Gesellschaft für Menschenrechte mit dem Abzeichen vom Erzengel Michael Bund am Revers, der ewig lächelnde Pater Hermogenes, was der Beichtvater der Gasodarin ist, irgendein Nachwuchsbeamter aus der Handelskammer, der Handelsattaché der Ukraine Stepan Galabarotka und der Unternehmer Michail T. Parachowtschikow, ein alter Freund vom Alten. Zur Linken wie gewohnt der für die Aprichnina zuständige Oberarzt Piotr Wachruschew mit seinem beständigen Assistenten Bao Sei, der einäugige Kommandeur des Kreml-Garde-Regiments, eine stattliche Erscheinung. Sodann der Volksliedsänger Tschurila Waladjewitsch, der ewig missmutige Lasyuk aus der geheimen Kanzlei, der russische Meister im Faustkampf Zhbanov, der mondgesichtige Vorsitzende des Rechnungshofes Sacharow, Wasja Achlabistin, der Leibjäger des Alten, der Regimentskommandeur Gabarow und der Chefbademeister im Kreml Anton Mamona. Jetzt erhebt der Alte seinen Becher und steht auf. Der Lärm verebbt.
»Auf die Gesundheit des Gasudaren«,
verkündet er mit schallender Stimme.
»Auf die Gesundheit des Gasudaren«,
rufen wir uns gleichfalls erhebend, den Becher in der Hand. Wir leeren ihn bis zum Grund. Kagor ist kein Champagner, der trinkt sich nicht so flott weg. Er zieht den Mund zusammen. Wir ächzen, wischen uns den Bart, nehmen wieder Platz. Und just in diesem Moment, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, erscheint an der Decke des Saales der regenbogenschillernde Rahmen mit dem ach so vertrauten schmalen Gesicht, dem dunkelblonden Kinnbart. Unser Gasudar. Seid bedankt, Aprichniki, tönt seine Stimme durch den Saal.
Es lebe unser Gasudar! Er lebe hoch!
Brüllt der Alte. Wir stimmen ein in ein dreifaches
Hoch, hoch, hoch!
Dran und drauf, erwidert der Gasudar lächelnd.
Dran und drauf, dran und drauf, dran und drauf, dran und drauf,
braust es wie eine mächtige Woge durch den Saal. Den Kopf im Nacken, den Blick zu ihm erhoben, sitzen wir da. Unsere Sonne wartet, bis Ruhe eingekehrt ist. Dann erkundigt sie sich mit warmer Stimme und väterlichem Blick. Wie war der Tag?
Schuld und Sühne, ein guter Tag, Gottlob, mein Gasudar.
Einen Moment lang sagt unser Gasudar nichts, lässt seine klaren Augen über uns gehen.
Über eure Arbeit weiß ich Bescheid. Ich danke euch für euren Dienst. Ich baue auf euch.
Dran und drauf,
brüllt der Alte.
Dran und drauf,
brüllen wir. Die Saaldecke vibriert von unseren Stimmen. Der Gasudar schaut von ihr herab.
Ich brauche euren Rat, sagt er.
Im Nu sind wir still. Das sieht unserem Gasudaren ähnlich. Er hört auf unsere Ratschläge. Darin liegt seine große Weisheit und ebenso eine große Natürlichkeit. Das ist der Grund, weshalb unser Staat unter seiner Führung zur Blüte treibt. Wir sitzen da mit angehaltenem Atem. Unsere Sonne zögert noch ein wenig. Dann sagt sie,
es geht um die Leihverträge.
Ah ja, alles klar. Der chinesische Hemmschuh, ein altes Ärgernis, gordischer Knoten. Wie oft hat der Gasudar sich schon angeschickt, ihn zu zerhauen. Und immer waren es die eigenen Leute, die ihm in den Arm fielen. Aber so ganz die eigenen eben doch nicht. Fremdkörper, wenn nicht überhaupt Ausländer.
Vor einer halben Stunde hatte ich eine Unterredung mit Su Xinming, Mein Freund und Herrscher im Reich der Mitte zeigt sich beunruhigt über die Situation der Chinesen in Westsibirien. Ihr wisst, nachdem ich die Belehnung der dortigen Landkreise durch die Bezirke per Dekret untersagt hatte, schien sich die Lage zu bessern. Aber leider nicht für lange. Nunmehr lassen die Chinesen sich nicht mehr über die Landkreise anheuern, sondern über Siedlungen ohne Land in Form sogenannter Tanhu-Lehen mit betrieblicher Anforderung, damit unsere Vollzieher sie als Minijobber registrieren dürfen und nicht als Steuerzahler. Sie machen sich das Gesetz über die vier Lasten zunutze und unsere Amtsleute, das könnt ihr euch vorstellen, werden von ihnen bestochen. Und registrieren sie eben als Zeitarbeiter mit Sack und Pack, nicht abgabepflichtig. Zeitarbeiter sind aber nichts anderes als Minijobber, nur nach den neuen Richtlinien. Am Ende bebauen sie ihre Parzellen, entrichten aber nur Abgaben für Geringverdienende, weil ihre Frauen und Kinder als befristete Mitesser geführt werden. Folglich werden ihre Abgaben über diesen ganzen steuerbefreiten Zeitraum nicht halbiert, sondern 2:3 gesenkt. Was bedeutet, dass China Halbjahr für Halbjahr ein Drittel an Abgaben einbüßt? Und das Tanhu-Lehen ermöglicht den bei uns lebenden Chinesen, ihr Heimatland zu beschummeln. Eingedenk der Tatsache, dass 28 Millionen Chinesen in Westsibirien leben, kann ich die Besorgnis meines Freundes Su Shenming sehr gut nachvollziehen. Pro Halbjahr entgehen China fast 3 Milliarden Yuan. Ich habe heute mit Svietov und mit Silbermann gesprochen. Beide Minister raten mir, das Gesetz über die vier Lasten abzuschaffen.
Der Gasodar verstummt. Darum also geht es. Wieder ist das Lastengesetz einem von den Amtsschimmeln quer im Hals stecken geblieben, weil die Spitzbuben ihren Gewinn nicht teilen wollen.
Darum möchte ich meine liebe Apritschnina fragen, was sie zu dieser Angelegenheit meint.
Rumoren im Saal. Was wir dazu meinen, ist ja wohl klar. Jeder möchte etwas dazu sagen. Aber da hebt unser Ältester die Hand und das Rumoren verebbt.
Mein Gasudar, unsere Herzen beben vor Zorn, spricht der Alte. Das Tanhu-Lehen haben nicht die Chinesen sich ausgedacht, während ihr, mein Gasudar, so gütig seid, für die Interessen des uns in Freundschaft verbundenen Reiches der Mitte einzustehen, knüpfen die Feinde in den Bezirken Westsibiriens ihre heimtückischen Netze, zusammen mit dem Rosa Minister und den Kanzleien, der Auswärtigen und der Zollkanzlei, haben sie dieses Lehen ausgeheckt.
Jawohl!
Sehr richtig. Schuld und Sühne!
Ruft es von allen Seiten. Nietzschei springt auf, einer vom Stamm, der mit der auswärtigen Kanzlei so seine Erfahrungen hat.
Schuld und Sühne, mein Gasudar. Wie wir im vorigen Jahr die Säuberung der auswärtigen Kanzlei durchführten, da hat der unverbesserliche Sekretär Stockmann auf der Folterbank gestanden. Svietov höchstpersönlich habe in der Duma für die vier Lasten geworben und den geschworenen Dampf gemacht. Da fragt man sich doch, mein Gasodar, wieso war dieser Hundesohn so scharf auf die vier Lasten, hä?
Sterna springt auf.
Mein Gasodar, mir scheint, die vier Lasten sind ein korrektes Gesetz. Nur eines daran verstehe ich nicht. Wieso ausgerechnet vier? Wo kommt diese Zahl her? Es könnten doch genauso gut 6 sein. Oder 8.
Großes Palaver.
Vier oder nicht? Das ist gar nicht die Frage.
Aber darum geht's doch gerade.
Svirit erhebt sich, auch ein alter, erfahrener Apritschnik.
Mein Gasudar, was machte es, wenn in dem Gesetz da eine andere Ziffer stünde? Meinetwegen nicht 4 Lasten hätte eine Chinesensippe zu erbringen, sondern ihre 8. Würden sich die Abgaben deswegen auf das Doppelte erhöhen? Nein. Und wieso nicht? Na, weil sie sich nicht erhöhen dürften. Die Beamten täten es verhindern. So sieht's aus.
Neues Palaver.
Ins Schwarze
nicht
getroffen,
nicht in China Svirit. Sitzt der Feind,
Jawohl.
Sondern in den Kanzleien.
Hier kann ich nicht länger an mich halten.
Mein Gasudar, die vier Lasten sind ein korrektes Gesetz, aber es wird falsch hingebogen, weil die Vollzieher nicht auf betriebliche Anforderungen aus sind, sondern auf schwarze Verschreibungen. Dafür kommt das Gesetz ihnen zu Pass.
Der rechte Flügel stimmt mir zu.
Richtig,
am Gesetz liegt es nicht.
Widerspruch vom linken Flügel.
Ach was, das hat nichts mit den Verschreibungen zu tun. Das Gesetz ist der Haken.
Buben vom linken Flügel springt auf.
Der Chinese würde mit Leichtigkeit auch 6 Lasten schultern. Und Russland hätte was davon. Man muss das Gesetz umschreiben, mein Gasodar. Die Abgaben müssen erhöht werden. Dann kämen die nicht mehr drauf, sich anderweitig zu verdingen. Die hätten gar nicht mehr die Zeit, den Rücken zu strecken.
Getöse.
Stimmt.
Stimmt überhaupt nicht.
Jetzt steht Patika auf. Jung noch, aber wenn es drauf ankommt, mit allen Wassern gewaschen.
Mein Gasudar, ich denke so, käme es zu einer Steuererhöhung, sagen wir auf 6 Lasten oder 8, dann könnten die Chinesen mit ihren großen Sippen darauf verfallen, sich zu teilen und zu zerdröseln. Sie ließen sich zu je 2 oder 3 registrieren, um die Abgaben zu drücken. Und dann sehen sie zu, dass sie sich verdingen, aber nicht mehr in Minijobs, sondern als ledige Mitesser. Dann erlaubt das Gesetz ihnen, die halbe Steuerlast an ihren Dienstherrn abzutreten. Der leistet 2 Steuern und ist von der 3. befreit, wenn er ein Haus baut. Das wird er an die Chinesen verkaufen. Da ziehen die ein mit Sack und Pack und müssen Steuern zahlen. Und wenn so ein Chinese dann noch eins unserer Weiber ehelicht, dann bleibt die Abgabe im Lande. Dann ist er nämlich Bürger von Russland.
Geraune und Gerede. Ein Schlaufuchs, dieser Patika. Sieht den Dingen auf den Grund. Nicht umsonst hat er, bevor er zur Abritschnina kam, beim Zoll in Fernost gedient. Der Alte haut mit der Faust auf den Tisch. So entzückt ist er von dem Gehörten. Der Gasudar schweigt, schaut freundlich von der Decke herab, mit seinen graublauen Augen. Langsam kriegen wir uns wieder ein. Stille breitet sich aus im Saal. Und dann spricht der Gasudar.
Gut, ich habe eure Meinungen in dieser Sache gehört. Freut mich immer wieder zu erleben, dass meine Apritschnina nicht auf den Kopf gefallen ist. Die Entscheidung zum Gesetz über die Fronen werde ich morgen fällen. Heute aber verfüge ich etwas anderes. Die Zollämter der Landkreise sind der Säuberung zu unterziehen.
Ein Begeisterungssturm bricht los. Gott sei Dank, endlich geht es den westsibirischen Schnapphähnen an den Kraken. Wir springen auf. Reißen das Messer aus der Scheide.
Dran und drauf! Säuberung!
Mit Schwung stoßen wir unsere Messer in die Tische, klatschen in die Hände, dass die Kronleuchter zittern.
Dran und drauf! Kehrebesen! Kein Federlesen! Dran und drauf! Der Dreck muss weg!
Ausmisten den Stall!
Das war der Alte.
Ausmisten!
Stimmen wir ein. Wir klatschen, bis die Handflächen brennen. Derweil ist das Antlitz des Gasudaren verschwunden. Der Alte hebt den Becher.
Es lebe unser Gasudar. Dran und drauf!
Dran und drauf! Dran und drauf!
Wir trinken und setzen uns wieder. Gott sei Dank, dass es für unser eins mal wieder was zu tun gibt, krächzt Chelit. Wird auch Zeit, sage ich, während ich das Messer wegstecke.
In den Zollämtern wimmelt es nur so von Maden,
ruft Pravda und schüttelt angewidert seinen goldenen Schopf. Wieder ist der Speisesaal von Stimmen erfüllt. Am Tisch vom Alten wird angeregt diskutiert. Der dicke Vorsitzende der Menschenrechtsgesellschaft schlägt die schwammigen Patschhände zusammen.
Meine Herren, wie lange soll unser großes Russland noch vor China das Knie beugen und im Staub kriechen? Nicht anders als in den wirren Zeiten, da wir vor dem dreckigen Amerika zu Kreuze krochen, buckeln wir jetzt vor dem Reich der Mitte. Und unser Gasodar sorgt sich, die Chinesen könnten zu viel Steuern zahlen.
Tschurila Waladjewitsch stößt ins gleiche Horn.
Recht hast du, Anton Bogdanitsch. Sie überschwemmen unser schönes Sibirien und wir sollen uns Gedanken über ihre Abgaben machen. Sollen sie ruhig noch mehr zahlen?
Die Güte unseres Gasudaren kennt wirklich keine Grenzen,
sagt der Saunameister Mamona und wiegt das kahle Haupt.
Die Güte unseres Gasudaren ist Futter für die Hyänen an den Grenzen. Dieses räuberische Gesindel ist unersättlich,
sagt der Paraxiliarch und streicht sich den Graubart. Unser Alter beißt von einem Truthahnschenkel ab und kaut. Dabei hält er den Schenkel in die Höhe.
Was glaubt ihr, wo zum Beispiel das hierher kommt? Von drüben, Ältester,
sagt Chiliet und lacht.
Genau, von drüben. Und nicht nur das Fleisch. Auch das Brot, das wir essen, kommt aus China.
Und die Marines, die wir fahren,
grinst Pravda.
Und die Boeings, in denen wir fliegen,
wirft Parachowtschikow ein. Und die Gewehre, mit denen unser Gasodar auf Entenjagd zu gehen beliebt, nickt der Jäger.
Und die Betten, in denen wir Kinder machen,
ruft Patika vorlaut.
Und die Kloschüsseln, in die wir auch aus China,
füge ich hinzu. Alles lacht. Der Alte erhebt weise den Zeigefinger.
So ist es. Und da die Lage nun einmal so ist, gehört es sich, mit China Frieden und Freundschaft zu halten, anstatt herumzustänkern. Unser Gasudar ist weise und sieht der Sache auf den Grund. Und du, Anton Bogdanisch, willst ein Staatsmann sein und führst so oberflächliche Reden?
Ich finde ja nur, es ist kein Ruhmesblatt für unser edles Reich,
sagt der Vorsitzende und wirft den Kopf so ungestüm hin und her, dass sein Dreifachkinn wie Sülze schwabbelt.
Unser Reich vergeht schon nicht, keine Angst. Die Hauptsache ist, wie unser Gasudar sagt, dass jeder an seinem Platz dem Wohl des Vaterlandes dient. Stimmt's oder habe ich recht?
Jawohl,
bekräftigen wir.
Und wenn es so ist, dann möge Russland lange leben.
Dran ist der Russland!
Wieder sind alle aufgesprungen. Die Becher fahren scheppernd zusammen. Wir sind noch am Trinken, da folgt schon der nächste Spruch.
Auf unseren Ältesten, dran und drauf!
Dran und drauf!
Hoch auf den Geliebten, heil dir, Ältester!
Erfolg im Kampf gegen den Feind, allzeit Mumm und ein scharfes Auge!
Wir trinken auf unseren Anführer. Der sitzt da und kaut, spült den Kagor mit Kwas nach, zwinkert uns zu und hakt urplötzlich die beiden Zeigefinger ineinander. Saunafreuden. Hoho, alle Wetter, das Herz tut einen Sprung. Wach ich oder träum ich? Aber nein, es ist so. Der Alte hält die Zeigefinger verhakt und zwinkert in die Runde. Wen es angeht, der versteht das Zeichen. Das nenne ich eine Überraschung. Eigentlich ist Samstag Saunatag, aber längst nicht jeder. Mein Herz klopft stürmisch. Ich schaue Chiliet und Pravda an, auch sie sind bass erstaunt. Rutschen auf ihren Stühlen herum, ächzen, kratzen sich, zwirbeln die Bartenden. Pasocha zwinkert mir zu und grient. Alle Müdigkeit ist sogleich wieder verflogen. Es geht in die Sauna. Ich blicke auf die Uhr. 23.12 Uhr. Noch 48 Minuten müssen wir uns gedulden. Kein Problem. Gemach. Komm, Jäger. An der Geduld erkennt man den Mann. Und das ist gut so.
So, das war's. In 2 Wochen geht es weiter. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf.
Shh.